Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Auf der Welt gibt es knapp 6000 verschiedene Sprachen. Viele sind miteinander verwandt, wie zum Beispiel die indogermanischen Sprachen. Andere haben nichts miteinander zu tun. Zu den ebenso spannenden wie kaum beantworteten Fragen zählt, wie sich diese Sprachen entwickelt haben. Was stand am Anfang? Gesten oder Laute? Was war der Auslöser, dass Laute sich zu Worten zusammensetzten, die dann von einer Grammatik gesteuert gesprochen wurden? Solche Fragen haben sich Wissenschaftler des Forschungszentrums für frühkindliche Entwicklung der Universität Leipzig und des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie gestellt. Mirko Smiljanic hat die Wissenschaftler getroffen, zunächst allerdings nicht in ihren Büros, sondern im Leipziger Zoo bei den großen Menschenaffen.
Tropisches Klima herrscht in Pongoland, einer weltweit einzigartigen Menschenaffenanlage im Zoo Leipzig. Knapp 30 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 70% bieten 50 Schimpansen und Bonobos, Gorillas und Orang-Utans auf 30.000 Quadratmetern Fläche fast ideale Lebenswelten und Wissenschaftlern perfekte Arbeitsbedingungen. Im Mittelpunkt nationaler wie internationaler Forscherteams steht unter anderem die Kommunikation der Tiere. Verständigen sie sich mit Gesten? Benutzen sie Laute? Gibt es gar eine rudimentäre Sprache? Zu beiden Seiten eines breiten Ganges liegen die Gehege der Primaten. Links haben es sich nach dem Frühstück 20 Schimpansen auf Kletterbäumen und Felsen bequem gemacht.
Auf dieser Seite sind Bonobos, das sind gemeinsam mit den Schimpansen die nächsten lebenden Verwandten des Menschen, die sich in einer ganzen Reihe von Merkmalen unterscheiden, also dass sie zum Beispiel sehr viel graziler gebaut sind. Und der große Unterschied ist im Sozialsystem, dass diese Gesellschaft von Weibchen dominiert wird, im Gegensatz zu Schimpansen, wo immer Männchen die Gruppe anführen. Jetzt hören wir gerade die Laute von Bonobos, also das ist ganz typisch, diese sehr hochfrequenten Rufe. Und das Spannende an dieser Gruppe ist, dass es gerade jetzt vor ein, zwei Tagen ein neues Baby in dieser Gruppe gegeben hat. Und deswegen sitzen die auch alle zusammen und betreiben gemeinsame Feldpflege.
Katja Liebal ist Professorin für vergleichende Entwicklungspsychologie an der Freien Universität Berlin. Auf der linken Seite liegt das Schimpansengehege, auf der rechten Seite haben Bonobos ihr Areal und in der Mitte, im Gang, stehen Menschen. Drei Arten, die eng miteinander verwandt sind, erklärt Manuel Bohn, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie Leipzig.
Vor ungefähr 6 Millionen Jahren hat der letzte gemeinsame Vorfahre gelebt von allen drei Arten. Dann hat sich vor 6 Millionen Jahren die Linie abgespalten, die dann zu uns Menschen geworden ist. Und vor circa 1 Million Jahren hat sich dann nochmal die Linie von den Schimpansen und den Bonobos voneinander getrennt. Also wir sind gleichermaßen mit Schimpansen und Bonobos verwandt.
6 Millionen Jahre sind in evolutionären Zeiträumen gedacht, nicht mehr als ein Wimpernschlag. Staunend beobachten Besucher ihre nächsten Verwandten. Ob es Ähnlichkeiten im Körperbau gibt? Ist das Verhalten vergleichbar mit dem von Menschenkindern? Was fühlen sie? Eines sei völlig klar, so Katja Liebal, Primaten kommunizieren miteinander.
Bei Schimpansen zumindest im Zoo ist ganz typisch, dass sehr viel über gestische Kommunikation kommuniziert wird. Das ist ein Unterschied zu freilebenden Schimpansen, einfach aufgrund dessen, dass sie im Freiland nicht immer am Sichtkontakt sind. Und deswegen sehen wir eben sehr viel Berührung, zum Teil auch Gesten über die Distanz hinweg, also ohne Körperkontakt. Dass zum Beispiel, wenn es eine Auseinandersetzung gab oder einen Konflikt, dann ist eine ganz typische Geste, dass das untergeordnete Tier dem dominanteren Tier die Hand ausstreckt und eventuell dann auch den Handrücken anbietet und es danach zu einer körperlichen, also einer taktilen Umarmung kommt. Und dann gehen die Tiere wieder auseinander.
Wer Ähnlichkeiten zu menschlichem Verhalten sieht, sich die Hand reichen, umarmen, liegt völlig richtig. Viele Verhaltensweisen des Menschen lassen sich auf Gesten von Primaten zurückführen. Allerdings gibt es einen Unterschied. Bei Menschen haben einmal etablierte Gesten feste Bedeutungen. Bei Menschenaffen sind sie variabel.
Ein Großteil ihrer Gesten, und das ist ein Unterschied zu Menschen und gerade eben zur gestischen Kommunikation von Kindern, ist, dass die meisten Gesten in sich keine Bedeutung haben. Also die Bedeutung entsteht in der Interaktion. Also zum Beispiel das Handausstrecken. Das kann benutzt werden, um Unterwerfung anzuzeigen, um Futter zu betteln, um jemanden aufzufordern, zu folgen. Also das kann ganz unterschiedliche Funktionen haben. Und welche Funktion das jeweils hat, ergibt sich aus dem Kontext, in dem die Interaktion stattgefunden hat.
Vergleichbares gilt auch für Rufe. Wissenschaftler sprechen von Vokalisationen, so Katja Liebal.
Diese Vorstellung besteht nach wie vor, dass Rufe so einen wortähnlichen Charakter haben. Also ein Ruf steht zum Beispiel für Apfel oder Brot oder Paarung. Also es gibt einige Studien, die das zeigen, dass dem wohl so ist, dass es zum Beispiel futterspezifische Rufe gibt. Aber ich würde generell sagen, dass die meisten Vokalisationen jetzt zumindest bei Schimpansen keine eindeutige Bedeutung haben, dass sie konkrete Zuschreibungen für Objekte oder Individuen sind.
Völlig willkürlich sind die Gesten und Laute allerdings nicht. Immerhin muss das Gegenüber die Botschaft rasch verstehen. Weshalb sich die Frage stellt, ob Primaten die Bedeutung einer Geste oder eines Rufes erst in der Interaktion erfassen oder ob sie beides im Vorfeld schon gelernt haben.
Tierpfleger berichten immer wieder, dass es ganz wichtig ist, dass Affen auch so ein Rollenmodell und Vorbild haben. Also zum Beispiel Menschenaffen, die von Menschen aufgezogen worden sind, weil zum Beispiel die Mutter eben sie nicht angenommen hat, haben später sehr große Probleme, eigene Jungtiere aufzuziehen, weil sie es eben nicht gesehen haben, das in ihrem Kontext nicht erfahren haben. Und deswegen ist es oft so, wenn Affen schon mal ein Kind geboren haben, also je öfters das passiert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit auch, dass sie es annehmen und auch entsprechend aufziehen. Also es braucht auf jeden Fall, ob sie sich das durch Abgucken lernen, also durch Imitieren, wissen wir nicht, ob das der Hauptmechanismus ist, aber es braucht auf jeden Fall eine Vorbildfunktion von einem anderen Tier.
So verblüffend die Kommunikation von Menschenaffen auch sein mag, die Gesten und Rufe von Menschen, von Kindern zum Beispiel, sind extrem reichhaltiger. Hinzu kommt, so Manuel Bohn vom Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, dass bei Primaten Gesten oder Rufe keine Ähnlichkeiten mit dem haben, was sie ausdrücken wollen. Ganz anders bei Kindern. Problemlos ahmen sie watschelnde Enten nach oder miauende Katzen. Andere Kinder wissen sofort, was gemeint ist.
Das war eben so der Ausgangspunkt jetzt für unsere Fragestellung. Na gut, wenn das so der Ausgangspunkt ist, wenn das der Anfang ist, dass wir Menschen dieses Potenzial haben, so flexibel neue Gesten zu erschaffen und flexibel zu kommunizieren, wie entwickelt sich das hin zu etwas Komplexerem, was dann eben Sprache ist?
Wie sich gesprochene Sprache in ihrem Ursprung entwickelt hat, liegt weitgehend im Dunkeln. Wissenschaftliche Beobachtungen sind schwierig. Weder bei Primaten gelingen sie überzeugend, noch bei realen Sprachen. Es gibt einfach keine so weit zurückreichenden Artefakte, die untersucht werden könnten.
Aber vielleicht können wir Situationen heute im Labor erzeugen, unter denen sich Menschen begegnen und vielleicht nicht ihre konventionelle Sprache benutzen können.
So Gregor Kachel von der Erziehungswissenschaftlichen Fakultät der Universität Leipzig. Gemeinsam mit Manuel Bohn ist er Autor einer Studie, die sich mit der Entstehung von Sprachen beschäftigt.
Und da können wir schauen, was passiert, wenn Sie quasi Ihrer gesprochenen Sprache beraubt sind, sagen wir jetzt mal ganz drastisch ausgedrückt, finden Sie dann neue Möglichkeiten, sich auszudrücken? Können Sie auf andere Modalitäten, meinetwegen die Gestik, ausweichen? Können das auch junge Kinder schon? Und untersuchen, unter welchen Bedingungen Kindern das gelingt, in welchem Alter ihnen das gelingt. Und je nach der Komplexität der Aufgabenstellung, die wir ihnen geben, was daraus folgt, das ist eben für uns eine sehr, sehr spannende Frage und ein sehr guter Zugang vielleicht, um darüber nachzudenken, wie Sprache entstanden sein kann.
Jeweils zwei Kinder im Alter zwischen 3 und 8 Jahren waren über eine Videoleitung miteinander verbunden. Die Mädchen und Jungen konnten sich auf Bildschirmen zwar sehen, aber nicht hören. Nun wurde jedem Kind abwechselnd ein Begriff genannt, den es seinem Gegenüber mit Gesten erklären sollte.
Das war das allererste, was wir gestartet haben, dass die Kinder sich überhaupt Zeichen ausdenken mussten für einfache Handlungen. Ein Hammer, ein Kamm, ein Löffel, so weit, so gut. Das war jetzt quasi erstmal ein Charadespiel, wie man das auch am Kindergeburtstag auch machen würde. Und das war schon sehr interessant, das mit verschiedenen Altern unter verschiedenen Bedingungen zu machen. Aber dann haben wir es noch eine ganze Ecke komplexer werden lassen.
Was wir dann auch eingeführt haben, sind Zeichen oder Dinge, auf die sie sich beziehen mussten, die keine konkreten Gegenstände oder konkrete Handlungen sind. Also wir haben einfach ein weißes Blatt Papier genommen, sodass die Kinder sowas kommunizieren mussten wie, da ist nichts oder da ist etwas Weißes.
Das war zwar schwieriger, aber nicht unlösbar, so Manuel Bohn. Eines der Mädchen machte einfach nichts, in der Hoffnung, ihr Gegenüber würde sich zufälligerweise ein weißes Blatt Papier vorstellen. Ein anderes suchte etwas Weißes und zeigte darauf.
Und es hat an seinem eigenen T-Shirt einen kleinen weißen Punkt gehabt, weil da eben viele Punkte drauf waren. Zieht das T-Shirt zur Seite, zeigt darauf und das andere Kind versteht, ah, das Weiße. Als wir dann die Rollen getauscht haben, dass das Kind, was eben als Empfänger noch war, jetzt Sender war und auch wieder das Item nichts hatte, haben wir gesehen, dass dieses Kind, obwohl es ein rotes, einfarbiges T-Shirt anhatte, einfach sein T-Shirt auch zur Seite gezogen hat und darauf gezeigt hat. Und das war schon sehr, sehr spannend zu sehen. Die beiden Kinder hatten es geschafft, ein eigenes Zeichen für den abstrakten Ausdruck nichts zu etablieren und auch immer wieder zu benutzen.
Nach und nach wurden die Aufgaben komplexer. Die Kinder sollten nicht nur die Funktion von Gegenständen pantomimisch erklären, sie mussten auch Attribute, die Größe etwa, beschreiben. Auch das schafften sie. Und so ganz nebenbei ließ sich bei diesem Experiment beweisen, dass die Mädchen und Jungen nicht einfach gesprochene Sprache in Gesten übersetzen, sie schufen tatsächlich etwas Neues.
Im Deutschen würde ich sagen, ein kleiner Hammer oder ein großer Hammer. Dementsprechend die Kinder, die eben diesen Begriff kleiner Hammer, großer Hammer in zwei Gesten aufteilen, wenn sie einfach nur das Deutsche in Gesten übersetzen, was wir dann erwarten sollten, ist, dass sie erst die Geste für klein machen und dann die Geste für den Hammer machen. Was wir da aber gesehen haben, ist, dass es nicht der Fall ist. Also es ist einfach zufällig war, was die Kinder gemacht haben. Die Hälfte der Kinder hat zuerst den Hammer gemacht und dann klein. Die andere Hälfte hat erst das Kleine gemacht und dann den Hammer. Also das ist so ein bisschen Indizien dafür, dass die Kinder hier nicht einfach nur ihre gesprochene Sprache als Struktur nehmen und dann diese Wörter quasi durch Gesten ersetzen, sondern dass es eine neue Erfindung ist.
Bei den grammatikalischen Strukturen der Gesten gilt Ähnliches. Wenn Kinder etwa den Satz »Ein Affe jagt den Elefanten« gestisch wiedergeben sollten, nutzten sie entweder den deutschen Satzbau, Subjekt, Prädikat, Objekt. Zuerst kam die Geste für den Affen, dann für Jagen, den Schluss machte der Elefant. Oder aber sie stellten das Objekt, also den Elefanten, an den Anfang der Pantomime. Mit der Zeit lösten fast alle Kinder komplexe Aufgaben in einzelne Gesten auf, die sie dann variabel miteinander kombinierten, wie Manuel Bohn an diesem Videoclip zeigt.
Also hier sehen wir eben auch ein sechsjähriges Mädchen und was sie macht, ist, dass sie erst eine Geste für klein macht und dann eine Geste für Ente. Wenn sie jetzt zum Beispiel die große Ente kommunizieren müsste, könnte sie einfach die gleiche Geste für Ente wiederverwenden und davor die Geste für groß setzen. Sie könnte aber auch zum Beispiel die Geste für klein mit der Geste für den Affen kombinieren. Sie könnte aber auch zum Beispiel eine Geste für viele mit der Geste für Ente kombinieren. Und die Bedeutung entsteht jeweils aus der Kombination der unterschiedlichen Einzelgesten.
Und noch etwas wurde in der Studie deutlich. Kinder erfanden neue Kommunikationssysteme erstaunlich schnell. 30 Minuten dauerte ein Testdurchlauf, dann waren bestimmte Zeichen etabliert. Für die Entstehung von Sprache bedeutet das, der Anfangsimpuls dauerte keineswegs viele tausend Jahre.
Wenn man jetzt so eine evolutionäre Geschichte erzählen würde, würden wir eben sagen, dass was zuerst entstehen muss im Laufe der Evolution, sind bestimmte psychologische Fähigkeiten, die es mir eben erlauben, auf eine bestimmte Art und Weise zu kommunizieren. Und das Kommunikationssystem selbst, also Sprache in dem Fall, zieht danach. Also dass sich das Kommunikationssystem an die psychologischen Fähigkeiten anpasst und nicht andersrum.
Dies gilt nicht nur für gestische Kommunikationssysteme, sondern auch für gesprochene Sprache. Wie genau die Übergänge von der Geste zum Laut und schließlich zum Wort aussahen, ist allerdings pure Spekulation.
So, unsere Idee dazu wäre, dass man erst Kommunikationssysteme auf Gesten etabliert. Der Grund dafür ist, dass Gesten sich besonders dazu eignen, auf Dinge in der Welt zu referieren. Also ich kann einfach Handlungen nachmachen, ich kann Objekte nachzeichnen. Das ist mit Tönen schwieriger. Der Vorteil von Wörtern oder von Lauten ist, dass sie nicht unbedingt der visuellen Aufmerksamkeit der anderen Person bedarf und sie sind auch relativ gesehen billiger im Sinne von, ich kann sie schneller produzieren. Und man fängt an mit einem gestischen Kommunikationssystem, dann kommen die Laute später hinzu, die unterstützen dann die Gesten, differenzieren vielleicht zwischen unterschiedlichen Varianten der Gesten und bekommen so ihre Bedeutung. Und irgendwann dann reicht es dann schon, wenn ich den Laut mache. Und so kommt der Laut quasi zu seiner Bedeutung.
Ein Prozess, der über viele Generationen geht, auch der ließe sich experimentell nachstellen, so Gregor Kachel.
Also angenommen, wir haben zwei Kinder, die haben es geschafft, sich so ein Repertoire aufzubauen. Jetzt kommen zwei neue in den Raum, die müssen denen erklären, okay, guck mal, so spielt man das Spiel, das sind die Zeichen, die man dafür verwenden kann. Und was passiert dann weiter? Wie sehen die Zeichen aus, die dann von dieser zweiten Generation von Kindern benutzt werden? Jetzt wäre es ganz besonders spannend zu sehen, ob die Zeichen dann einfacher werden oder ob sich besonders Kommunikationssysteme schnell weitergeben lassen, die besonders schlicht sind oder besonders effizient sind und natürlich dann vielleicht sogar verschiedene Ketten von diesen Tradierungsrichtlinien aufzumachen, zu vergleichen, wie sich verschiedene Kommunikationssysteme über mehrere Generationen von Kindern oder mehrere Sprechergenerationen, wenn man es jetzt abstrakt bezeichnen will, wie sich das dann weiterentwickelt. Das wäre ein Anknüpfungspunkt für uns, den wir eigentlich gerne sofort weiterverfolgen wollen.
Zurück zu den Primatengehegen im Zoo Leipzig. Warum sich vor 6 Millionen Jahren Menschen von den gemeinsamen Vorfahren der Schimpansen und Bonobos getrennt haben, weiß niemand. Interessant wäre an dieser Stelle aber die Antwort auf eine andere Frage. Kann sich dieser Prozess, sagen wir, in ein paar Millionen Jahren, also nach einem weiteren evolutionären Wimpernschlag bei Primaten wiederholen? Können Schimpansen vielleicht irgendwann sprechen? Katja Liebal von der Freien Universität Berlin ist skeptisch.
Wenn es Schimpansen in ein paar Millionen Jahren noch gibt, dann glaube ich, wird sich ihr Kommunikationssystem geändert haben. Also sie benutzen eben, je nachdem, ob sie immer noch in dichten Wäldern leben, dann vielleicht ein umfangreicheres vokales Repertoire. Oder wenn sie eher in savannenähnlichen Lebensräumen leben, vielleicht eher ein gestisches Repertoire. Aber ich denke nicht, dass sie Sprache entwickeln, weil es so viel mehr braucht an neurobiologischen Voraussetzungen, kognitiven Fähigkeiten, Anatomie und so weiter und so fort. Ich glaube fast nicht, dass andere Arten in der Lage sind, gesprochene Sprache in der Art und Weise, wie Menschen sie benutzen, zu entwickeln.
Von der Geste zum Wort. Wie entstehen Sprachen? Das war ein Beitrag von Mirko Smiljanic.